Es ist wirklich eine große Freude, hier sein zu dürfen. Zum ersten Mal in Bonn-Röttgen. Es ist eine wunderbare Gegend. Auch hier, glaube ich, die Freunde, die wir hier gemacht haben und machen werden, werden es sicherlich bestätigen, dass es eine gute Wahl war, hierher zu kommen. Für mich ist es nicht nur eine besondere Gelegenheit, hier heute sein zu dürfen an diesem Festtag, weil wir hier sind, aber auch, weil wir alte Gesichter oder nicht so alte Gesichter wieder sehen dürfen. Herr Carlsen, unser ehemaliger Regionaldirektor. Kommen wir zur Predigt. Dafür sind wir hierher gekommen, hoffe ich. Als Anleitung möchte ich mit euch eine wahre Geschichte teilen. Das ist eine wahre Geschichte, die ich in einem bekannten Buch von Chuck Colson fand. Chuck Colson. Und Chuck Colson, Charles Colson, war in der USA vor einigen Jahren, das geht schon ein bisschen weiter zurück, ein leitender Stabsangestellter unter Richard Nixon, dem früheren amerikanischen Präsidenten. Und nach dem berüchtigten Watergate-Debakel und während einer schweren Zeit der persönlichen Prüfung wurde Herr Colson ein Christ. Und seither ist Herr Colson ein international respektierter evangelikaler Autor und auch ein sehr berühmter Vortragsredner. Und die Begebenheit, die ich heute mit euch teile, stammt aus seinem Buch mit dem Titel The Body oder auf Deutsch Der Leib. Colson erzählt hier in diesem Buch eine Episode, die sich während des Zweiten Weltkrieges zutrug. Das inspirierende Zeugnis eines christlichen Helden, so wie Blossom Johnson es hier ist, Pater Maximilian Kolbe. Betet, dass meine Liebe ohne Grenzen sein wird. Das waren die Worte, die Pater Maximilian Kolbe, ein katholischer Priester, in seinem letzten Brief damals an seine Mutter schrieb. Pater Kolbe war im Frühherbst 1939 45 Jahre alt, als die Nazis sein Heimatland Polen überfielen. Er war ein Mönch, der einen Franziskanerorden mit Hauptsitz in Niepokalanow, ein Dorf in der Nähe von Warschau, gegründet hatte. Und dort in Niepokalanow lebten 762 Priester und Laien im größten Mönchkloster der Welt. Pater Kolbe leitete damals dieses Zentrum mit einer Kombination von Fleiß, von Liebe, von Humor, die ihn in der Ortsgemeinde beliebt gemacht hatte. Und am 1. September 1939, wie wir wissen, brach der schreckliche Nazi-Blitzkrieg über Polen herein. Der Himmel über Niepokalanow war bedeckt von Bombern auf ihrem Weg nach Warschau. Bald wurde jedoch das Dorf selbst das Ziel der Nazi-Angriffe. Und als Flammen in der Nacht loderten und Glas überall zersplitterte, beteten die Brüder des Ordens im Kloster. Am 19. September, also ein paar Wochen später, kamen deutsche Soldaten auf Motorrädern in Niepokalanow an und verhafteten Pater Kolbe und seine Mitarbeiter. Die Mönche wurden auf Lastwagen geladen, dann in Viehwaggons und zwei Tage später kamen sie in Amtsitz, an ein Gefangenlager an. Glücklicherweise, innerhalb von ein paar Wochen, wurden die Franziskaner aus dem Gefängnis befreit. Und nach ihrer Freilassung entschied sich die Gruppe für die Rückkehr ins Kloster, in ihr Zuhause in Niepokalanow. Und als er während dieser gefährlichen Zeit die Angst der Menschen spürte, versammelte Pater Kolbe seine Mitarbeiter vor einer Schultafel. Und er sagte, ich bestehe darauf, Freunde, dass ihr Heilige werdet. Ich bestehe darauf, dass ihr Heilige werdet. Und große Heilige, keine kleine Heilige, sondern große Heilige. Überrascht euch das, sagte er. Aber erinnert euch, meine Kinder, dass Heiligkeit kein Luxusgut ist, sondern eine einfache Pflicht. Eine einfache Pflicht. Es war Jesus, setzte er fort, es war Jesus, der uns befahl, vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Denkt also nicht, dass es etwas so Schwieriges ist. Es ist in Wirklichkeit ein einfaches mathematisches Problem. Er schrieb mit breiten Grinsen auf der Schultafel, kleines W gleich großes W. Kleines W gleich großes W. Eine ganz klare Formel, meinte er. Meint ihr das nicht auch? Das kleine W steht für meinen Willen. Das große W steht für den Willen Gottes. Und wenn zwei Willen gegeneinander stoßen, ja, dann hat man das Kreuz. Dann hat man eine Prüfung. Dann hat man eine Entscheidung zu treffen. Möchtet ihr das Kreuz loswerden? Nun, dann sollte euer Wille sich mit dem Wille Gottes beugen. Oder nach dem Wille Gottes beugen. Da möchte, dass ihr alle Heilige seid. Ist das nicht einfach, setzte er fort. Alles, was wir tun müssen, ist gehorchen. Ja, wir haben es gestern gehört. Wir müssen hören, aber wir sollten auch gehorchen. Am 17. Februar um 9 Uhr früh wurde Pater Kolbe nochmals eingesperrt. Diesmal aber von der SS. Nachdem er mehrere Monate im Nazi-Gefängnis einsaß, wurde Pater Kolbe des Verbrechens für schuldig befunden, nicht genehmigte Materialien veröffentlicht zu haben und nach Auschwitz verurteilt. Und bei seiner Ankunft im Lager im Mai 1941 informierte ihm ein Nazi-Offizier, ein SS-Offizier, dass die Lebenserwartung von Priestern ungefähr ja einen Monat betrug. Einen Monat, das war alles. Jahrelange Hungerrationen und Überstunden in Dniepokalanow hatten Pater Kolbe bereits geschwächt. Nun taumelte er unter der Last der Arbeit im KZ und er brach zusammen. Offiziere näherten sich ihm, sie traten ihn mit ihrem glänzenden Lederstiefel und schlugen ihn mit Peitschen. Er wurde über einen Holzhaufen ausgestreckt und erhielt 50 Peitschenhiebe. Dann wurde er einfach in einen Graben gestoßen, mit Zweigen zugedeckt und einfach dem Tod überlassen. Aber auf erstaunlicher Weise erholte sich Pater Kolbe von diesen Schlägen und wurde später in eine andere Baracke verlegt und einer anderen Arbeit zugewiesen. Und als Pater Kolbe mit den Gefangenen arbeitete, hielt er gelegentlich seinen ausgemagerten, ausgezehrten Arm hoch, um das Zeichen des Kreuzes zu machen. Und jedes Mal dachte er bei sich selber, ja, Christi Kreuz hat über seine Feinde in jedem Zeitalter triumphiert. In jedem Zeitalter. Und ich glaube, dass letztendlich sogar in den dunkelsten Zeitpolens das Kreuz letztendlich über das Hakenkreuz auch triumphieren wird. Ich bete, dass ich bis zum Ende treu bin. Eines Morgens, als Pater Kolbe geweckt wurde, gab es eine Spannung. In der Luft. Und nach dem Morgenbefehl ordnete der Lagerkommandant, ein Mann namens Fritsch, ja, ordnete die Entlassung aller Gefangenen, außer die Gefangenen der Baracke 14 an, wo Pater Kolbe war. Und während der Rest des Lagers sich an ihre Arbeit heranmachte, standen die Gefangenen von Baracke 14 still in der Reihe. Sie warteten. Stunden vergingen. Die Sommerhitze brannte nieder und einige Gefangenen schwankten am Platz, hielten aber durch. SS-Offiziere schlugen die Gefangenen mit Gewehrköpfen. Wie durch ein Wunder aber stand Pater Kolbe weiter auf seinen zwei Beinen, seine Füßen, seine Haltung genauso aufrecht wie seine Entschlossenheit beim Abendbefehl. Aber der Kommandant beim Abendbefehl war bereit, eine Strafe auf diesen Pater Kolbe aufzulegen, auf der ganzen Baracke eigentlich. Die anderen Gefangenen waren von ihrem Tag der Sklavenarbeit zurückgekehrt und nun wollte er diesen Gefangenen hier eine Lektion erteilen. KZ-Kommandant Fritsch hielt dann eine hassgefüllte Ansprache, die Venen ja in seinem Hals, dicken Hals traten vor Zorn hervor und er sagte, der Flüchtling ist nicht gefunden worden. Offensichtlich war ein Gefangener aus dem Lager entflohen irgendwie. 10 von euch, sagte er weiter, 10 von euch werden für ihn im Hungerbunker jetzt sterben. Das nächste Mal werden es 20 sein. Die Gefangenen bekamen eine schreckliche Angst. Es gab kaum etwas Schlimmeres als dieser Hungerbunker. Alles andere war besser. Der Tod am Galgen, eine Kugel in den Kopf an der Todesmauer oder sogar die Gaskammern. Alles war besser. All diese Foltermethoden waren schnell, ja sogar human verglichen mit den Aushungern durch die Nazis. Denn sie verweigerten einem Wasser und auch Nahrung. Die Gefangenen hatten im Keller der Baracke 11 schon schreckliche Geschichten gehört vom Hungerbunker. Sie sagten, dass die Verurteilten nach ein oder zwei Tagen gar nicht mehr wie menschliche Wesen aussahen. Die Hungerbunker haben selbst den Wachen Angst eingejagt. Diese gehärteten Männer hatten sogar Angst, nur vom Bunker, Hungerbunker zu hören. Kommandant Fritz schritt dann durch die Reihen, selbstbewusst, wie immer, schritt durch die Reihen der Gefangenen und wählte die 10 aus, die nach seinem Wille sterben sollten. Nachdem er die 10 ausgewählt hatte, gab es einen Schrei. Irgendwo im Hintergrund war eine Stimme zu hören, die beklagte, meine armen Kinder, meine Frau, was werdet ihr mir antun? Zieh deine Schuhe aus, rief der Kommandant den Verurteilten an. Plötzlich gab es eine Bewegung in den Reihen. Ein Gefangener war aus der Reihe getreten. Und er rief nach dem Kommandanten. Und es war unerhört, die Reihen zu verlassen, ganz zu schweigen, einen Nazi-Offizier anzusprechen. Es war ein Grund sogar für die Hinrichtung. Was möchte dieses polnische Schwein von mir? Schrie Fritsch. Die Gefangenen hielten die Luft an. Wer war es? Ich hab's erraten. Es war ihr geliebter Pater Kolbe. Dieser Priester, dieser katholische Priester. Ja, der Priester, der seine letzte Brotkruste mit ihnen geteilt hatte, der die Sterbenden getröstet hatte, der ihre Bekenntnisse gehört und ihre Seelen sozusagen gestärkt hatte. Der gebrechliche Priester sprach mit weicher Stimme, sogar ruhig, sagte zu ihm, ich möchte an der Stelle dieses Mannes sterben, den du verurteilt hast. Rettsstaate auf den Gefangenennummer 16670. Warum? Schnauzte er. Warum? Schnauzte er ihn an. Pater Kolbe erklärte, ja, ich bin ein alter Mann, Herr, und du weißt, ich bin zu nichts mehr nütze. Mein Leben wird keinen Zweck, keinen Sinn mehr dienen. Und diese Aussage löste eine Reaktion aus, auf die eigentlich Pater Kolbe gehofft hatte. Fritz fragte, an wessen Stelle möchtest du dann sterben? Für diesen Mann hier, antwortete Kolbe und zeigte auf den weinenden Häftling, der über seine Frau und seine Kinder beklagte. Der kaltblutige Fritz blickte auf den weinenden Häftling und er sah stärker aus als diese zerlumpte Nummer 16670. Zum ersten und auch zum letzten Mal sah der Kommandant Kolbe in die Augen und sagte zu ihm, oder fragte ihn, wer bist du? Der Häftling blickte mit einem seltsamen Feuer in seinen dunklen Augen auf ihn zurück und sagte, ich bin einfach nur ein katholischer Priester. Der Kommandant befahl seinen Assistenten, den weinenden Mann mit Pater Kolbe zu setzen. Dann wurden die Männer in den Hungerbunker geführt. Und als die verurteilten Männer Baracke 11 betraten, stießen sie die Wachen in grober Weise die Stufen zum Keller hinunter. Entfernt eure Kleider, rief ein Offizier. Pater Kolbe dachte, Christus starb nackt am Kreuz. Als er seine Hose und sein dünnes Hemd auszog, dachte er diese Gedanken. Es ist nur angebracht, dass ich leide, wie er litt, um die Herrlichkeit zu erlangen, die er auch erlangte. Als jedoch die Stunden und die Tage vorbeigingen, wurde es im Lager bewusst, dass in der Todeszelle etwas sehr, sehr Außergewöhnliches passierte. Frühe Häftlinge hatten ihre letzten Tage vor dem Tod mit Heulen, mit gegenseitigen Angriffen und Anschuldigungen und Beschuldigungen, mit Krallen an den Wänden in eine Raserei der Verzweiflung gebracht. Aber nun hörten die Leute draußen die schwachen Klänge von Gesang. Ja, diesmal hatten die Gefangenen einen Hirten. Sie hatten einen Hirten, der sie sanft durch die Schatten des Todestales führte, der sie auf den großen Hirten verwies, Jesus Christus. Am 14. August 1941 waren noch 4 Häftlinge im Bunker am Leben, der für neue Insassen benötigt wurde. Und ein deutscher Arzt namens Boch stieg mit 4 Todesspritzen die Stufen hinab zur Baracke 11. Mehrere SS-Männer und Bruno Borkewitz waren bei ihm. Der erste, um die Gefangenen zu untersuchen, und der letzte, um die Kadaver herauszutragen. Als Bruno Borkewitz die Tür zum Bunker aufstieß, sah er Pater Kolbe, ein lebendiges Skelett, an die Wand gestürzt. Sein Kopf etwas zur Seite geneigt. Er hat ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und seinen Mund weit offen auf eine ferne Vision irgendwo gerichtet. Er bewegte sich nicht mehr. Die anderen Gefangenen, die anderen 3, waren auf dem Boden, bewusstlos, aber sie waren immer noch am Leben. Der Arzt spritzte sie zuerst, aber als er zu Pater Kolbe kam, war er schon tot. Warum erzähle ich diese Geschichte, Freunde? Die Geschichte von Pater Maximilian Kolbe verkörpert die von Jesus gelehrte Liebe. Christus sagte, und wir alle kennen die Bibelstelle, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Pater Kolbe war kein Mann, der irgendwie einen Todeswunsch hatte. Aber er war ein Mann, dessen Wille es war, auf die Nöte der Menschen um ihn herum zu reagieren. So wie sein Retter, Jesus Christus, auch reagieren würde. Und deshalb opferte er sein eigenes Leben. Bitte schlag mit mir 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 11 bis 24 auf. Und wir werden diese Bibelstelle ein bisschen näher betrachten heute. 1. Johannes Kapitel 3 und in Vers 11 werden wir anfangen. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 11, dort schrieb Johannes der Apostel folgendes, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammt und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Toten das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer nicht liebt, der bleibt ein Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Weiter in Vers 17. Wenn aber jemand diese Weltgüter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, wenn uns unser Herz verdammt. Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist ein Gebot. Und wir kommen hier zum Kern der Aussage hier. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Nun, wir finden hier im ersten Johannesbrief einen sehr starken und auch einen sehr, sehr relevanten Abschnitt von Gottes Wort für uns, während wir danach trachten, Tag ein und Tag aus in Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, zu wandeln. Ja, so wie Pater Kolbe es tat zum Beispiel. Johannes sagt uns, dass dies die Botschaft ist, die wir von Anfang an gehört haben. Nochmals, was war diese Botschaft? Lesen Sie es nochmal. Sie lautet, dass wir einander lieben sollen und dass diese Liebe für uns im Leben Jesu vorbildhaft abgebildet ist. In den Versen 12 bis 16 kontrastiert Johannes zwei Leben. Das Leben von Kain und das Leben unseres Erlösers. Und Johannes ermahnt, dass wir nicht wie Kain sein sollten, der seinen Bruder aus selbstsüchtigen Gründen ermordete, sondern dass wir das Leben Christi nachahmen sollten, der sein Leben für uns hingab. Und ich meine, wenn wir die Geschichte von Kain, wie er seinen Bruder ermordete, im Kontrast mit der Geschichte Jesu sehen, wie er sein Leben opferte, sein sündenloses, vollkommenes, makelloses Leben für das Leben von Sündern wie wir, ja, so sollte es nicht schwer sein, sich vorzustellen, dass Jesus das Vorbild ist, dass wir nacheifern sollten. Es ist nämlich der Kontrast vom Leben des Hasses und Mordes auf der einen Seite gegenüber dem Leben der Liebe und Selbstaufopferung auf der anderen. Sogar der hartherzigste Mensch kann leicht zum Schluss kommen, dass es edler ist, ja, dem Leben der Liebe und Selbstaufopferung nachzueifern, aber der wahre Test kommt erst dann, wenn wir uns diese Frage stellen. Was ist eigentlich Liebe? Was ist Liebe? Viele Philosophen über die Jahrhunderte und Jahrtausende, denke ich, haben darüber gestritten. Ja. Ja, wie soll eigentlich Liebe im täglichen Leben gelebt werden? Wie sieht Liebe in der Praxis? Wie sieht Liebe in der Umsetzung aus? Dies ist eine Frage, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Besonders, meine ich, in einer Gesellschaft, wo Selbstliebe viel, viel deutlicher sichtbarer als Selbstaufopferung geworden ist. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich in der Lage bin, euch über alle die feineren Lehrsätze der Liebe hier einen Vortrag zu halten. Ja? Das möchte ich gar nicht mehr wagen. Aber ich möchte euch trotzdem gerne auf Gottes Wort verweisen, wo wir vertrauten Details finden können, wie Liebe in ihrem umfassendsten Sinn zum Ausdruck kommt. Der Apostel Johannes ist nämlich hier sehr spezifisch, indem er uns auf ein Ereignis hinweist, das die Definition von Liebe einfängt. Johannes benutzt hier den griechischen Ausdruck en toto in Vers 16. En toto, was wörtlich in diesem bedeutet, in diesem. Daran haben wir die Liebe erkannt. Oder in anderen Worten, in diesem haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat. Johannes kam auf dieses Vorbild hier nicht in einem kurzen, brillanten Moment. Ja, Genieschlag, plötzlich hat er diese Idee bekommen. Ja, bumm, instantan. Nein, er hatte Jesus selber über seine Bereitwilligkeit sprechen gehört, sein Leben für seine Schafe niederzulegen. 3,5 Jahre lang hat er das Vorbild Jesu Christi gesehen. In Johannes Kapitel 10 und Vers 11 sagte Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus führte dann über sein Leben und seine Bereitschaft, es für Menschen, die da Vergebung bedürfen, hinzugeben, weiter aus. In Johannes 10 und in Versen 14 bis 18, also ein paar Verse weiter, lesen wir Johannes 10, Verse 14 bis 18. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, sagt er hier weiter. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Gestern Abend haben wir es gehört, die Stimme Jesu hören. Ja, die werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und auch ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es, also freiwillig. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Johannes macht es für uns klar, dass dies das große Vorbild der Liebe ist. Der letztendliche Ausdruck von Liebe, auf das die Welt immer zurückverweisen und erkennen kann, wie Liebe aussieht, wenn sie im Leben eines Menschen gelebt wird. Und vergessen wir nicht, Jesus war ja Gott, aber war ja natürlich auch Mensch, voll Gott und voll Mensch. Und das ist für uns eine sehr wichtige Lektion. Es beinhaltet eine sehr wichtige Lehre für uns. Eine Lektion, die äußerst wichtig ist, weil in unserer Zeit, in der wir leben hier im 21. Jahrhundert, weil es in dieser Zeit so viele Formen und Definitionen von Liebe gibt, ja, dass man gar nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Ja, es ist sehr schwer manchmal herauszufinden in dieser Gesellschaft, was wahre Liebe ist. Die Liebe, die Jesus uns gab, meine ich natürlich. Es ist für uns an einer anderen Front eine äußerst wichtige Lektion, da Johannes sagt, dass unser Wandel mit Jesus von unserer Bereitwilligkeit beurteilt werden kann, seine Liebe im täglichen Leben auszudrücken. Die erste Lektion, die Johannes uns vorlegt, ist die Lektion des Opfers. Die Lektion des Opfers. Da Jesus bereit war, buchstäblich sein Leben für uns hinzugeben, sollten wir auch als Christen willens sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Wenn die Situation es erfordert, wenn die Situation es abverlangt. Das ist, um einen weltlichen Ausdruck zu benutzen, starker Tabak. Das ist eine harte Sache. John Stott, der große Evangelist, schrieb, das Kreuz, interessante Aussage, das Kreuz, ich zitiere, das Kreuz ist ein Beispiel zum Nachahmen und nicht nur eine Offenbarung der Liebe zum Bewundern. Ich wiederhole es nochmals. Das Kreuz ist ein Beispiel zum Nachahmen und nicht nur eine Offenbarung der Liebe zum Bewundern. Und dieser Gedanke mag für uns ein bisschen fremd sein und sogar schwer zu fassen, aber Tatsache ist, dass wir heute in diesem 21. Jahrhundert, egal wo wir uns hinschauen, in dieser ganzen Welt, in der wir leben und uns bewegen, es gibt Brüder und Schwestern, die jeden Tag aufgefordert werden, ihr Leben für das Evangelium, für dieses Büchlein hier hinzugeben. Für das Wort Gottes. Sogar heute noch, im 21. Jahrhundert, nicht vor 2000 Jahren. Und das ist für uns eine ernste Tatsache, mit der wir vertraut werden sollten. Weil wir, ja, auch wenn wir gegenwärtig hier in Deutschland in keinem solchen Dilemma sind, Gott sei Dank, können wir sagen, wir wissen einfach nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Wer weiß, es mag eine Zeit kommen, wo wir für den Namen und die Sache Jesu auch mit der Frage von Leben und Tod konfrontiert sein könnten. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir dieses Szenario ja als etwas abtun, was Gott niemals in unserem Leben zulassen würde, egal was passiert, dann versichere ich euch, dass wir diesen Test, falls er auf uns zukommen sollte, nicht bestehen werden. Johannes verweist uns dann auf eine weitere Charaktereigenschaft der Nachfolger Jesu. Uns ist nicht nur befohlen, willens zu sein, unser Leben für unsere Brüder und Schwestern hinzugeben, aber wir sollten auch gegenüber den Notleidenden mit der Liebe Jesu antworten. Johannes sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 17 und 18, lesen wir es nochmals. 1. Johannes 3, Vers 17. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und dieser Abschnitt hier von Gottes Wort ist so kraftvoll, weil er jeden Einzelnen von uns einschließt. Ja, ich habe Menschen gehört, wenn zum Beispiel wohlhabende Geschäftsleute große Geldsummen für ein Hilfswerk spendieren oder spenden, habe ich manchmal einige sagen hören, Mensch, wäre es nicht großartig, wenn ich auch 100.000 Euro in meine Tasche hätte zum Weggeben für eine gute Sache, wäre es nicht schön, wenn ich das tun könnte. Das griechische Wort hier, das Johannes benutzt für materielle Güter, wird auch in Markus Kapitel 12 und die Verse 41 bis 44 benutzt. Und ich möchte dort hingehen, um meinen Punkt zu untermauern, den ich machen möchte. Markus 12, Vers 41 bis 44. Ein Gleichnis, das wir sehr gut kennen. Dort heißt es, und Jesus setzte sich im Gotteskasten gegenüber und dazu, und die Geschichte spielt sich ab hier beim Tempel in Jerusalem, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld anlegte in den Gotteskasten. Ja, früher konnten sie die Spenden in so einen Kasten hineinlegen für gewisse Dinge. Und viele Reiche legten auch viel ein. Und es kam eine arme Witwe. Und sie legte zwei Schärflein ein. Und das macht zusammen einen Pfennig. Also wir würden sagen, nach dem heutigen Standard vielleicht, ja, materialistisch gesehen, nicht sehr viel. Und er rief seine Jünger zu sich, also Jesus natürlich, rief seine Jünger zu sich, und er sprach zu ihnen und sagte: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hier, diese kleine arme Witwe, ja, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle andere, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat vor ihrer Armut ihr ganzes Habe eingelegt. Jesus richtete hier das Licht des Segens auf eine arme Witwe. So eine kleine arme Witwe, die wenig hatte, aber die willens war, was sie besaß, Gott zu geben. Ich meine, Freunde, es ist leicht für uns, ja, auf Menschen zu schauen, die von Gott mit viel materiellem Reichtum gesegnet worden sind, und zu sagen, nochmals, ja, es wäre so ein Segen, wenn ich auch so viel Geld hätte, ja, dass ich so weggeben könnte. Jeder arme Mensch, der auf die Straße liegt, könnte ich was abgeben, Tausende von Euros vielleicht, wenn ich so reich bin. Wie schön wäre es? Aber ich möchte euch sagen, dieser Gedanke ist einfach eine Ausrede. Es ist eine Ausrede. Es ist ein schwaches Argument, das einfach nicht stimmt. Es ist nämlich ein Segen zu geben. Punkt. Basta. Das ist eine Botschaft, die wir aus diesem Gleichnis nehmen können. Es ist ein Segen zu geben. Ob man viel hat zu geben oder ob man wenig hat zu geben. Wenn man gibt, ist es ein Segen zu geben. Interessanterweise ist derjenige, der gibt, auch der Empfänger. Sehr oft. Ja, es ist sehr, sehr oft so. Wir sind von Gott gesegnet mit dem, was wir haben, ob es viel ist oder wenig ist. Und Gott befiehlt uns, das Leben mit offenen Händen und mit einem großzügigen Herzen zu leben. Und Johannes sagt, dass dies ein echter Test sein kann, der Aufrichtigkeit und der Liebe zu Gott. Johannes stellt die Gegenwart der Liebe Gottes in einem Herzen, der gegenüber Notleidenden verschlossen ist, in Frage. Und die Sprache, die der Apostel hier benutzt, ist sehr lebendig, wenn er den griechischen Ausdruck Kleisetas Plagna benutzt, um die Person zu beschreiben, die einen Notleidenden sieht und nichts tut. Eine Bibelübersetzung hat diese Wendung mit hat kein Mitleid übersetzt. Also Menschen, die kein Mitleid haben. Hat kein Mitleid. Aber kein Mitleid zu haben, ist ein viel, viel zu schwacher Ausdruck für den Gedanke hier, den Johannes ausdrücken möchte. Der griechische Ausdruck bedeutet buchstäblich, jemandes Herz verschließen. Jemandes Herz verschließen. Ein verschlossenes Herz zu haben. Frage. Das ist eine offene Frage. Wir brauchen sie nur uns selber zu beantworten. Ich möchte keine Hände sehen hier. Das ist eine Frage. Wie oft haben wir jemanden vielleicht in Not gesehen und unser Herz verschlossen? Ja? Wie oft haben wir jemanden in Not gesehen und vielleicht gesagt, naja, wenn dieser Mensch, diese Frau, diese Mann nur den richtigen Job hätte, ja, und ein bisschen mehr arbeiten würde, dann hätte er das Problem nicht, was er da hat. Ja? Oder vielleicht haben wir jemanden in Not gesehen und wir haben gesagt, ja, was erwartest du aus dem? Schau doch seine Familie mal an. Der hat ja keine Ausbildung, guck mal seine Familie an. Der kann ja niemals und nimmer aus dieser Sache rauskommen. Wie oft haben wir vielleicht solche oder vielleicht ähnliche Kommentare vielleicht gemacht? Wie oft haben wir jemanden vielleicht in Not gesehen und einfach davon weggegangen? Uns umgedreht, ignoriert, Augen zugemacht. Was ich nicht sehe, schadet mich auch nicht. Unser Herz zu öffnen kann eine ganz einfache Sache sein eigentlich, wenn wir uns überlegen. Unser Herz zu öffnen kann bedeuten, zum Beispiel eine Stunde unserer Zeit mit einem Menschen zu verbringen, der einsam ist. Hier beim Fest zum Beispiel, oder auch zu Hause in der Nachbarschaft bei euch, in eurer Gemeinde, ich weiß es nicht, ihr kennt die Hintergründe besser als ich. Einfach eine Stunde Zeit mit einem Menschen zu verbringen, der einsam ist und der jemand einfach braucht zum Zuhören, zum Sprechen. Unser Herz zu öffnen, ja, mag bedeuten, jemand, der keine Familie in der Nähe hat, zum Beispiel zum Arzt zu fahren. Es gibt auch solche Leute, ja, die warten, dass jemand kommt und sie vielleicht zum Arzt fährt, weil sie selber nicht fragen möchten, ja, könntest du mich bitte zum Arzt fahren? Wir müssen ein bisschen empfindsam für diese Dinge sein. Unser Herz zu öffnen mag bedeuten, einem Hungrigen eine Tüte voller Lebensmittel zu geben. Mag sein. Kann auch eine gute Sache sein. Unser Herz zu öffnen mag bedeuten, ein Kind in unsere Obhut zu nehmen, der keinen Vater hat, um Gespräche von Mann zu Mann zu führen. Ja, oder das Kind vielleicht auf dem richtigen Weg zu zeigen und sagen, weißt du, es gibt gute Wege, es gibt schlechte Wege und dieser Weg bringt nicht sehr viel. Vielleicht kann ich dich da ein bisschen begleiten und helfen. Darf ich das? Ja. Unser Herz zu öffnen mag bedeuten, jemanden finanziell zu unterstützen. Ja. Wenn ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist und er mit seinem Verdienst vielleicht nicht mehr auskommen kann irgendwie. Ich weiß, die Liste von Gelegenheiten jetzt, ja, unser Herz zu öffnen, ist endlos. Absolut endlos. Von A bis Z viel mehr Dinge, die wir ja reinschreiben könnten. Aber wir sollten wissen, dass der, der uns aufruft, den Notleidenden zu helfen, uns auch genau mit dem ausstatten wird, was wir gebrauchen, um diese Menschen auch zu helfen. Und ich versichere euch, dass wir nur dann unsere Herzen wirklich geöffnet haben, wenn wir anfangen, jeden Tag mit Jesus Christus im Geist täglich zu wandeln. Eine Wochenendverpflichtung, ja, eine Wochenendverpflichtung wird niemals ausreichen. Ich meine, was wirklich erstaunlich ist, vielleicht sogar das echteste aller Wunder, das nicht in einem Klassenzimmer oder in einer Lektion auf der Tafel gelernt werden kann, ist das, was man nur durch Erfahrung lernen kann. Durch Erfahrung. Und wenn wir unser Leben hingeben, um den Notleidenden zu helfen, sehr oft sind wir manchmal die Empfänger des Segens. Habt ihr das schon mal erfahren? Man hilft jemandem und am Ende seid ihr mehr geholfen, als die Person, die ihr vermeintlich geholfen hat. Die Geschichte ist bei mir schon ein paar Mal passiert. Ich hoffe natürlich, wir alle haben diese wunderbare Erfahrung gemacht. Sollte bei mir öfters passieren, leider. Aber ich spreche jetzt nicht hier von einem einmaligen Selbstopfer, wo jemand vielleicht sagt, ja, der Santiago, der Prediger, der Pastor hat gerade eine schöne Rede gehalten, hier eine schöne Predigt gehalten, er sagt uns, hat uns ermutigt, wir sollten den Notleidenden helfen. So sehe ich jetzt einen Obdachlosen, ich gehe zu ihm hin, ich gebe ihm eine Tüte Lebensmittel und sage, fertig, ich habe es geschafft, ich war heute ein guter Junge. Ja, hurra, es ist gemacht und geschafft und never plü, alles vergessen, ja, bis zum nächsten Jahrtausend. Da wird nie wieder was gemacht. Ja, von so einer Art von Geben spreche ich natürlich nicht. Keine Wochenendverpflichtung, keine Eintagsfliege. David Livingstone, der große Missionar in Afrika, sagte einmal, und merken wir uns hier seine Einstellung, ich zitiere ihn. Wunderbare Einstellung. Er sagte, Menschen reden vom Opfer, das ich gebracht habe, als ich einen Großteil meines Lebens in Afrika verbrachte. Kann das ein Opfer genannt werden, das lediglich eine große Schuld anerkennt, die wir unserem Gott schulden, die wir niemals zurückzahlen können? Ist das ein Opfer, das seinen eigenen Lohn mit gesunder Aktivität belohnt, das Bewusstsein, Gutes zu tun, Gemütsfrieden und eine leuchtende Hoffnung einer herrlichen Bestimmung? Ganz sicher kein Opfer. Vielmehr ist es ein Privileg. Haben wir es auch so verstanden? Vielmehr ist es ein Privileg. Angst, Krankheit, Leiden, Gefahr, die Aufgabe der gewöhnlichen Annehmlichkeiten dieses Lebens, diese mögen uns zum Nachdenken, den Geist zum Schwanken und die Seele zum Sinken bringen, aber das soll nur einen Moment lang geschehen. All diese Dinge bedeuten nichts, nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die später in und durch uns offenbart werden wird. Ich, sagte Herr Livingstone hier, ich habe nie ein Opfer gebracht. Nie ein Opfer gebracht. Davon sollten wir nicht sprechen, wenn wir uns an das große Opfer erinnern, das der brachte, der den Thron des Vaters in der Höhe verließ, um sich selber für uns hinzugeben. Da meinte natürlich der Jesus Christus. Brachte David Livingstone wirklich niemals ein Opfer? Wenn man sich mal mit seinem Leben beschäftigt hat, würden wir ganz sicher zu einem Schluss kommen. Ja. Aber Dr. Livingstone konnte sagen, dass er das, was andere als Opfer verstanden, als ein Privileg ansah. Dr. Livingstone verstand die Lektion des Johannes von aufopfernder Liebe, die sich im täglichen Leben manifestiert. Er verstand die Kraftquelle von Pater Maximilian Kolbe. In 1. Johannes Kapitel 3, Verse 18 bis 20 ermutigt uns Johannes noch einmal mit den Worten, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Es ist für uns interessant, über die Anweisungen hier des Johannes nachzudenken. Nicht mit den Worten oder mit der Zunge zu lieben, sondern mit der Tat oder in Taten und in der Wahrheit. Wir haben von Wahrheit heute auch ein bisschen was gehört. Wir haben von Worten, vom Hören auch wieder was gehört in den letzten paar Tagen. Es scheint mir, ehrlich gesagt, im Leib Christi eine Art Spannung oder eine Art Spaltung, könnte man praktisch sagen, zu geben, die schon ziemlich, ziemlich lange zurückgeht. Es gibt eine Debatte, sozusagen, zwischen liberalen und konservativen Kirchen oder Christen. Die mehr liberal orientierten Kirchen oder Christen glauben, dass das soziale Evangelium der Inbegriff des Christentums ist. Was wir tun müssen, meinen sie ganz ehrlich und ganz aufrichtig, ist die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden und die Bedürfnisse der Armen zu stillen. Und dann, ja, dann würden wir mit Gott einfach im Reinen sein, wenn wir das tun. Das ist unsere Hauptaufgabe, das sollten wir tun. Es gibt dieser Schule sozusagen keine wirklich dramatische Dringlichkeit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Auf der anderen Seite, die mehr konservativen Kirchen und Christen glauben, dass dies bedeutet, am Ziel einfach vorbeizugehen. Aus ihrer Sicht ist das, was wirklich stattfinden muss, Evangelisation. Menschen für Jesus zu erreichen, Menschen für Jesus zu gewinnen und nicht diese physische, alltägliche Sorge um die physischen Bedürfnisse. Ich stelle hier die Frage, wer ist richtig? Wer ist richtig? Die eine Schule oder die andere Schule? Ja. Nun, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ihr müsst diese Meinung nicht mit mir teilen, aber ich glaube, dass beide Seiten oder beide Extreme in Wirklichkeit irgendwo falsch liegen. Irgendwo falsch liegen. Warum? Weil meiner Meinung nach wir hier keine Entweder-oder-Aussage machen können oder machen sollten. Wir sollten beides tun. Ganz einfach, wir sollen beides tun. Die Armen speisen und evangelisieren. Das eine schließt das andere nicht aus und sollte es nicht ausschließen. Wir sind gerufen, aufopfernd zu leben, indem wir das Evangelium mit allen Menschen teilen. Aber eure Stimme und meine Stimme wird ganz sicher viel deutlicher und überzeugender gehört werden, wenn wir auch bereit sind, mit den Weinenden zu weinen, ja, und ihre tiefsten Verletzungen zu teilen, mit ihnen dabei zu sein, in gute Zeiten sowie in schlechte Zeiten. Und wenn wir das tun, dann werden wir in der Lage sein, die Liebe Jesu, die wahre Liebe Jesu, mit Menschen auf eine kraftvolle und dauernde Weise zu offenbaren. Und ich könnte, wenn ich mich umschaue hier, ein paar Gesichter, könnte Geschichten erzählen, die mir bekannt sind von Leuten, die diese Art von Leben auch gelebt haben, auch in unserer Gemeinde, auch hier im Bonner Bereich. Ja. Und diese Botschaft ist vielleicht zur Ehre, ein bisschen, auch zur Ehre von Mrs. Johnson, die hier ist. Normalerweise tue ich sowas nicht, ja, Menschennamen zu erwähnen. Aber ich möchte das doch machen. Das ist eine Art Huldigung, eine Art Dankeschön an euch alle, die dieses Leben gelebt habt. Johannes benutzt ein interessantes Wort, um uns zu versichern, dass wir ohne jeden Zweifel wissen können, dass wir zu Gott gehören. Johannes sagt, wir können wissen, dass wir des Herrn sind, wenn wir mit Taten leben und nicht nur mit Worten, wenn wir durch den Geist Gottes geleitet sind. Und das griechische Wort hier für Wissen, was er benutzt, bedeutet die Erkenntnis haben, lernen, verstehen, erkennen, unterscheiden, anerkennen, sehr sicher sein, erinnern. Und das Wort weist uns klar darauf hin, dass es eine Gewissheit gibt, nicht eine Spekulation, dass es eine Gewissheit gibt, die wir besitzen können, jeder von uns hier. Und für uns ist es von größter Wichtigkeit, diese Gewissheit zu haben, um Jesus Christus als Herrn und Erlöser zu empfangen, um mit ihm auf vertrauter Weise jeden Tag zu wandeln. Es gibt hier keinen Raum, ja, für äußerliche religiöse Schau, für eine äußere religiöse Schau. Es gibt hier auch keinen Raum für eine Form der oberflächlichen Frömmigkeit. Wir müssen im Geist täglich in Christus bleiben, in Christus wandeln. Vergessen wir nicht, Jesus sagte, dass es am Ende viele geben wird, die denken, dass sie Gutes getan haben. Sogar in seinem Namen. Aber er wird sie wissen lassen, dass er sie niemals kannte. Das ist eine harte Aussage. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Lesen wir es. Jesus sprach hier und er sagte, Matthäus 7, Vers 21 bis 23, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Gewalt gesagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Was sagte Jesus hier? Vers 23. Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Eine erstaunliche Aussage. Was ist der Punkt? Es ist also nicht genug, unser eigenes Gute zu tun, durch eigene Kraft, durch eigene menschliche Kraft. Nein, wir sollten Gottes Wille tun, wie Pater Kolbe lehrte. Und damit wir Gottes Wille tun, sollten wir jeden Tag mit ihm wandeln. Die Stimme Jesu Gehör schenken, Gehör geben, wie wir gestern gehört haben, wie wir heute gehört haben. Ja, während wir auch sein Wort, die Heilige Schrift, die uns gegeben worden ist, forschen und verinnerlichen, uns damit auseinandersetzen und erlauben, dass der Heilige Geist in uns wirkt und durch uns fließen kann. Nicht als nur eine Kraft, sondern als Gott in uns, der uns wirken kann. So frage ich euch, so frage ich mich, wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute? Ganz ehrlich, ganz offen. Nochmals, keine Hände bitte. Wo stehen wir heute? Haben wir diese Gewissheit, von der Johannes hier sprach? Haben wir diese Gewissheit, dass wir wirklich Gottes Kinder sind? Glauben wir das wirklich? Ganz tief drin, glauben wir das? Glauben wir, dass Christus unser Herz zu seinem Heim gemacht hat, dass er in uns wohnt. Glauben wir das? Und wenn dem so ist, wenn wir das glauben, sehen wir auch dann den Beweis seiner Liebe in unserem täglichen Leben? Jesus ermahnt uns, einen Lebensstil der Nachahmung, nicht der Bewunderung nachzustreben. Lesen wir jetzt weiter in 1. Johannes 4, und zwar die Verse 7 bis 12. 1. Johannes Kapitel 4 und weiter in Vers 7, dort heißt es: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Initiative stammt von ihm, nicht von uns. Vers 11 weiter. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Nun, wenn wir hier diese Worte des Johannes lesen, könnten wir vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern wir könnten leicht, sehr leicht sogar daraus schließen, dass Liebe nicht so sehr eine Emotion ist, sondern eher eine Nacheiferung dessen, der uns zuerst geliebt hat. Liebe ist mehr als ein Verlangen. Ja? Sie ist eine Tat. Liebe hat nichts zu tun mit Selbsterfüllung. Ein Begriff, der sehr populär ist in der heutigen Gesellschaft. Ich muss mich selbst erfüllen. In der modernen Psychologie wird er manchmal benutzt. Aber Liebe hat eigentlich wenig zu tun oder gar nichts zu tun mit Selbsterfüllung, aber sie hat alles zu tun mit Selbstaufopferung. Nochmals, Johannes schrieb in Vers 7, Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und erkennt Gott. Johannes stellt klar, dass wir einander lieben sollen. Das griechische Wort, das Johannes hier benutzt, bedeutet fortfahren zu lieben. Fortfahren zu lieben. Also keine Eintagsfliege. Fortfahren zu lieben. Wir können nicht nochmals nur einmalig jemandem Liebe schenken, einem Bruder oder einer Schwester oder einem Mensch auf der Straße, Liebe ausdrücken einmal und sagen, Stirn abwischen und sagen, ich habe es geschafft heute mal wieder. Was Liebevolles mal wieder gemacht, jetzt kann ich mal 2 Monate wieder warten, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe genug aufgetankt, genug Liebe geschenkt. So laufen die Dinge nicht. So laufen die nicht. Wir müssen verstehen. Es ist manchmal sehr schwierig zu verstehen. Uns wird nicht befohlen, die Menschen zu lieben, die wir auswählen. Wenn das so wäre, ganz ehrlich gesagt, hätte ich vielleicht ganz wenige Freunde. Weil ich menschlich bin. Ich Mensch bin. Ja, und manchmal Leute, die mir auf die Nerven gehen, in meinem fleischlichen Sinne immer handeln würden. Ich hoffe, dass es nicht immer so ist. Aber sagen wir ganz ehrlich, wir haben nicht die Freiheit zu wählen, wen wir lieben, wann wir lieben oder wie wir lieben. Nicht, wenn wir Christen sind. Uns wird befohlen, einander zu lieben und fortzufahren, einander zu lieben. Ich hoffe natürlich, dass die Gnade Gottes uns letztendlich motiviert und nicht nur irgendwelche Befehle. Wobei es nicht falsch ist, zu sagen, Gott befiehlt uns zu lieben. Das Mandat, und es ist ein Mandat, einander zu lieben, ist kein Vorschlag. Ja, wir nehmen es oder wir nehmen es nicht. Ja, setzen wir uns hin. Gott, was meinst du? Ja, hier ist ein Vorschlag. Was meinst du? Kannst nehmen, kannst nicht nehmen. Ja, nein. Wenn wir Christen sind, ist das kein Vorschlag. Das wird uns nicht als eine gute Sache, über die wir einfach nur nachdenken sollten, theoretisch nachdenken sollten, mitgeteilt. Liebe, ein philosophischer Begriff. Lass uns mal sehen, was Liebe ist. Lass uns mal darüber philosophieren. Es ist nicht einmal eine logische Behauptung, dass wir im Leben mit Menschen auskommen, mit denen wir gerne eine Beziehung haben würden. Ja, es ist ein klares, ein allumfassendes Gebot. Ein Gebot von Gott. Liebet einander. Und ich meine, wir sollten aufrichtig sein und eingestehen, es wäre vielleicht gut, gelegentlich das zu machen und zu tun, dass wir diese Art von Liebe, von der Gott hier spricht, von der Jesus spricht, von der Johannes spricht, nicht immer die ganze Zeit, in jeder Sekunde, in jeder Minute unseres Lebens anderen Menschen zeigen. Ich gebe es zu. Es ist für mich, und ich meine, es ist für uns nicht sehr natürlich, Menschen zu lieben, zum Beispiel, die uns nicht lieben. Wir finden es sehr schwer, Menschen zu lieben, von denen wir wissen, dass sie selbstsüchtig, hasserfüllt, beißend oder ungeduldig sind. Menschen, die uns vielleicht wehtun möchten. Es ist nicht einfach für mich, solche Menschen zu lieben. Aber wenn wir lernen, dass wir alle Menschen lieben sollen, ohne Rücksicht darauf, ob sie schön, oder ob sie hässlich, ob sie dick oder dünn, arm oder egal was sie sind. Ja, wenn wir lernen, dass wir alle Menschen lieben sollen, das ist ein Gedanke, der sehr, sehr schwer manchmal zu akzeptieren ist. Aber wir können uns nicht einfach mit den Worten aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, nun gut, das ist ja nur ein Vers aus der Bibel. Ja, Liebe ist nur ein Begriff. Ich habe viele Gaben, aber Liebe ist nicht meine Sache. Ich habe andere Gaben. Ja, Liebe ist ja einfach nicht meine Sache. Ja. Andere Menschen können lieben, das sind sehr liebevolle Menschen, aber ich habe andere Gaben. Also Liebe, das berührt mich nicht. Ja, ich glaube, das geht nicht sehr weit. Nämlich, Gottes Wort ist durchdrungen von vorne bis hinten, bis zum Überfluss vom Gebot, einander zu lieben. Ich möchte euch kurz ein paar Beispiele geben, um es zu verdeutlichen. Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom und er sagte den Christen in dieser Weltstadt, damals in Römer Kapitel 13, Vers 9 bis 10, Römer 13, Vers 9. Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom und er sagte den Christen in dieser Weltstadt, damals in Römer Kapitel 13, Vers 9 bis 10, Römer 13, Vers 9. Paulus schrieb hier und er sagte, in diesem großen theologischen Werk, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Ja, manchmal streiten wir uns über das Gesetz in der Vergangenheit besonders, ja. Wir brauchen jetzt nicht alle die These aufzulisten, ja. Aber ich glaube, ihr wisst, worüber ich spreche. Wir überlegen uns, ja, wie ist das zu verstehen? Griechisch, Hebräisch oder egal was es ist. Ja. Sabbat hin, Sabbat her, Gesetze hin, Gesetze her. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, und es wird hier 2. Mose Kapitel 20, Verse 13 bis 17 zitiert, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, egal was es für geboten sind, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Viel deutlicher geht's nicht. Johannes sagt uns in 1. Johannes Kapitel 2, wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen, dass jeder, der sich als Nachfolger Christi ausgibt, aber gegenüber irgendjemand Hass in seinem Herzen trägt, immer noch letztendlich in der Finsternis ist. 1. Johannes 2, Verse 9 bis 11. Lesen wir es. 1. Johannes 2, Verse 9 bis 11. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin geht. Denn die Finsternis hat seinen Augen verblendet. Es ist für uns nicht zu schwer, ja, Gottes Liebe für uns mit der Geburt eines gesunden Kindes mit 10 Fingern und 10 Zehen, das von selber atmet und ein strahlendes Lächeln vielleicht im Gesicht hat, zu vergleichen. Es ist nicht sehr schwer, das zu machen. Es ist für uns auch nicht sehr schwer, Gottes mächtige Hand bei einer wunderbaren Hochzeit zu sehen oder wenn ein geliebter Mensch nach einer lebensbedrohlichen Krankheit das Krankenhaus verlässt. Aber, interessanterweise, Johannes verweist uns nicht auf diese positive Erfahrungen im Leben als Zeichen von Gottes Liebe. Das tut er nicht. Er sagt, Gott ist Liebe. Jede Handlung, alles, was er tut, jede Handlung Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe für uns. Sogar, wenn wir nicht verstehen, was Gott tut oder warum er etwas nicht für uns getan hat. Überlegen wir mal, Jesu Tod war nicht irgendein Tod. Ja? Es war ein schrecklicher Tod, der aus einer Serie von zunehmend schmerzhaften Ereignissen bestand. Jesus, das größte Geschenk Gottes, wurde verspottet, er wurde angespuckt. Jesus bekam 40 Peitschenhiebe mit einer Katze von 9 Schwänzen verpasst, die buchstäblich sein Fleisch vom Rücken runterrissen. Er wurde gezwungen, ein schweres, hölzernes Kreuz zum Ort zu tragen, wo er dann gehängt wurde. Die Römer trieben Nägel, große Spitzen durch seine Füße und Hände. Und als sie das Kreuz in das Loch absetzen, um es zu stützen, wurden die Schultern Jesu aus den Gelenken herausgerissen. Und ich bin mir sicher, er arbeitete unermüdlich, um Luft zu schnappen, um seinen nächsten Atemzug zu halten, während er nackt da am Kreuz hing, damit die ganze Welt diese Schande, seine Schande sehen konnte. Wie um alles, könnten wir uns hier die Frage stellen, wie um alles in der Welt konnte dieses Ereignis als Ausdruck der Liebe Gottes gesehen werden? Die Jünger, die 3,5 Jahre mit Jesus verbrachten, die Jünger, die dabei waren, konnten dies offensichtlich nicht als Akt der Liebe Gottes verstehen. Warum? Ja, weil sie davon liefen und sich versteckten. Ja? Und ich meine sogar, die Mutter Jesu tat sich sehr, sehr schwer, den Tod ihres Sohnes ja, als er da hing am Kreuz, den Tod ihres Sohnes, als eine Akt der großen Liebe Gottes zu verstehen, als sie dort weinend mit Sicherheit am Fuße des Kreuzes stand. Ehrlich gesagt, wir verstehen einfach nicht immer das große Bild. Ich verstehe es nicht immer, warum Gott Dinge erlaubt, manchmal die erlaubt. Ich weiß es nicht. Aber hätte Gott ein Komitee zusammengesetzt von Menschen wie wir, Menschen wie du, Menschen wie ich, ja, um über die Vernünftigkeit und Plausibilität der Kreuzigung nachzudenken, ja, hätte das gemacht, dann würden wir die Kreuzigung, so bin ich mir ganz sicher, nie zugelassen haben. Dafür wären wir ja zu gut, oder? Um die Kreuzigung zu lassen. Warum ja, warum nicht? Weil es so viele Gründe gibt, weshalb oder auch warum wir protestieren können. Jesus war Gottes einziger Sohn. Es ist nicht fair. Es ist sein einziger Sohn. Warum sollte er gekreuzigt werden? Er hat ja gar nichts Falsches gemacht. Was hat er denn gemacht? Er hat ja nichts Falsches gemacht. Er könnte ja viel mehr Gutes tun durch sein Weiterleben als durch sein Sterben. Vielleicht hätten wir ja gesagt, weil wir sehr schlau sind, Mensch, denkt daran, was Jesus alles tun könnte, wenn er noch weiterleben würde, um Armut, globale Erwärmung, Terrorismus zu beseitigen, die Beziehung der Menschen zueinander zu fördern, ja, die Kulturen mehr Verständnis zu geben füreinander, wenn Jesus nur weiter gelebt hätte. Wir hätten versucht, ihn dem besten Anwalt zur Seite zu stellen, dem besten Anwalt, um ihn zu verteidigen. Es ist Jesus, der braucht den besten Anwalt. Wir hätten alle Groschen zusammengetan, ja, alles, was wir haben. Er soll den besten Anwalt kriegen, das darf nicht passieren. Er darf nicht gekreuzigt werden, er ist ja schuldlos. Aber wie geht die Geschichte weiter? Der Tod Jesu war Gottes größter Akt der Liebe. Ganz andere Perspektive als unsere, meine ich. Menschlich gesehen, fleischlich gesehen. Eine Liebe, die er zeigte für Sünder wie du und Sünder wie ich. Gott liebt uns sogar, wenn wir nicht bereit sind, ihn zu lieben. Ja, trotz unser Problemchen. Ich möchte euch ein anderes Beispiel von Gottes Liebe in Aktion, in der Umsetzung geben, das damals völlig unlogisch, sogar vielleicht grausam erschien. Das erste Buch Mose erzählt uns in Kapitel 37 bis 50, erzählt uns von einem jungen Mann, Josef. Wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte durchgehen, sonst wären wir hier noch bis Mitternacht, da werde ich noch gesteinigt. Aber ihr habt schon gegessen, also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Darum haben wir es strategisch so gelegt, dass, ja, ihr wisst ja, dass ich sehr lange predige, manchmal nicht so lange wie Herr Carlson, aber okay. Nein, ist nur ein Spaß. Aber das erste Buch Mose erzählt uns von einem jungen Mann, der Josef hieß, und wir kennen die Geschichte. Er hatte eine Anzahl von Brüdern und diese Brüder mochten ihn nicht besonders. Die Brüder verschworen sich gegen Josef und sie wollten ihn loswerden und sie verkauften den Josef in die Sklaverei. Als der junge Josef in Ägypten ankam, wurde er schließlich Verwalter im Hause Potiphars. Und dieser Potiphar, er war ein leitender Angestellter am Hofe des Pharaos, wie wir wissen. Und Potiphars Frau liebte diesen jungen Mann Josef und ihre Zuneigung entwickelte sich zu einer unmoralischen Leidenschaft. Und als Josef sich weigerte, das Vertrauen seines Chefs in ihn zu enttäuschen, beschuldigte ihn Potiphars Frau, dass er sich an ihr herangemacht habe. Und als Folge wurde er ins Gefängnis geworfen, schuldlos ins Gefängnis geworfen. Josef, meine ich, war das Modell oder das Vorbild von Integrität im Haus seines Chefs gewesen. Und doch endete er jetzt plötzlich im Gefängnis, obwohl er schuldlos war. Er aß Brot, er trank Wasser, er wunderte sich ganz bestimmt, ob Gott ihn überhaupt noch in Erinnerung hatte. Nacht für Nacht wälzte er sich hin und her und fragte sich, ja, warum ist mir das geschehen? Warum? Warum ich? Oh, ich denke an Elias, ja. Oh, warum ich? Oh, ich bin der Einzige, warum ich? Auf eines Tages hatte der Pharao einen Traum. Er hatte einen Traum, aus dem er sich keinen Reim machen konnte, so dass er sich Ratgeber suchte, seine Berater, ja, die Magier und die Philosophen, die ganze Entourage, die er da hatte. Er rief sie zu sich und fragte, ja, wie soll ich diesen Traum jetzt hier verstehen, Leute? Niemand im Lande konnte den Traum deuten, aber einer der Diener Pharaos erinnerte sich an Josef und der Herrscher ließ diesen Mann Josef rufen. Und als Josef den Traum richtig deutete, war der Pharao ziemlich begeistert und beeindruckt. So beeindruckt sogar, dass er Josef unter ihm zum Herrscher über all seinen Besitz machte. Und wir wissen, Gott gab Josef Einsicht und Weisheit, das war nicht seine eigene. Gott gab ihm diese Weisheit und diese Einsicht, sodass er wusste, dass in den 7 kurzen Jahren eine große Hungersnot über das Land kommen würde. Josef, wir kennen die Geschichte, er häutete Nahrungsmittel in großen Silos zusammen, damit das Volk während dieser Hungerjahre zu essen hatte. Und als die Hungersnot kam, war sie so schlimm, dass sogar die Nachbarstaaten nach Ägypten kamen, um zu sehen, ja, ob sie Getreide bekommen konnten. Einige der Brüder Josefs wurden dann von ihrem Vater gesandt, um Nahrung für die Familie einzukaufen. Und als die Jungen kamen, erkannte Josef sie als seine Brüder. Und ich meine, Josef hatte zu kämpfen. Das war eine schwierige Sache. Ja, diese Typen hier, meine Brüder, die haben mich ins Gefängnis geschmissen. Die haben mich verkauft als Sklave. Die kommen jetzt zu mir, sie möchten ein Stückchen Brot von mir haben. Und ich bin jetzt der zweite Mann, der große. Ja? Ich habe jetzt Macht. Ja, was tue ich jetzt? Was könnte ich jetzt tun? Er hatte zu kämpfen, was er tun sollte. Sollte er sie auf die Art und Weise handeln oder behandeln, wie er selbst behandelt wurde? Sollte er sie vielleicht so ein bisschen leiden lassen? Ja? Ich bin mir sicher, er kämpfte mit der Entscheidung. Er kämpfte mit der Entscheidung. Er quälte sich bestimmt mit dieser Entscheidung, aber schließlich lehnte er ab, Rache auszuüben, letztendlich. Und er gab sich seinen Brüdern zu erkennen und er lud die ganze Familie nach Ägypten. Aber der Tag kam, an dem Josefs Vater Jakob verschied. Und die Brüder waren zu Tode erschrocken, dass Josef, ihr Bruder, vielleicht jetzt, Papa ist tot, vielleicht kommt jetzt der große Knüppel auf den Kopf, vielleicht kommt jetzt der Josef an und sagt, so Leute, jetzt ist Papa nicht mehr da, jetzt kriegt ihr mal eine verpasst von mir. Und die Brüder kamen zusammen und gingen zu Josef und sagten, Josef, weißt du, bevor Vater starb, sagt er uns, wir sollen sicher machen und dir sagen, dass du uns nicht unsere bösen Taten verübelst. Ja, wo steht das geschrieben in der Bibel? Ist das wirklich so gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Es ist aber nicht aus dem Text zu nehmen, dass er das gesagt hat. Vielleicht war es so eine kleine Sicherheit. Weißt du, der Papa hat damals gesagt, du warst ja nicht dabei, aber der Papa hat damals gesagt, und du möchtest ja den Papa ehren, oder? Aber interessant hier ist nicht diese Aussage, sondern die Antwort, die Josef gab. Das ist eine erstaunliche Antwort. Er sagte, ich bin nicht euer Richter. Ich bin nicht euer Richter. Was ihr mir Böses zudachtet, gedachte Gott zum Guten. Um eine ganze Nation, um ein ganzes Volk zu retten. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Eines Vergehens angeklagt, das er niemals beging. In den dunklen, feuchten, unansehnlichen Kerker eine Gefängniszelle geschickt. Nennt man das Liebe? Ist das die Liebe Gottes? Das Leid, das Josef durchmachte, soll ein Ausdruck von Gottes Liebe sein. Wie in der Welt kann man das aufrichtig glauben, wie in der Welt. Alles, was Josef durchmachte, war weit mehr als für das Wohl von Josef. Das müssen wir verstehen. Es war zum Wohle von Hunderttausenden von Menschen, die gelitten hätten und gestorben wären, wenn Gott nicht Jahre vor der Hungersnot entschieden hätte, im Leben eines Menschen zu wirken. Josefs Leid war der Gewinn einer Nation. Und als Josef das ganze Bild sah und zurückblickte auf das, was er durchgemacht hatte damals, konnte er wirklich aufrichtig sagen, Gott wandte alles zum Guten. Aber diese Erfahrung haben wir ja alle schon mal gemacht, oder? Ich habe sie gemacht und ihr habt sie gemacht. Ja, wir gehen durch eine schwere Prüfung, vielleicht Krankheit, vielleicht persönlich. Ja. Es gibt viele, viele, viele Dinge, die wir hier sagen könnten und ihr habt alle eure eigenen Probleme. Ja, und zurückblicken kann man sagen, es war nicht so schön, es war nicht besonders, ich möchte das nicht wieder durchmachen, aber irgendwo, ich habe was gelernt, es war gut. Gott hat es benutzt. Er hat es benutzt, um etwas für uns Positives zu bewirken. Wir sollten erkennen, wir sollten wissen, dass alles, was Gott in unserem Leben erlaubt, zum Guten benutzt werden kann, wenn wir es ihm übergeben. Wenn wir Gott unsere Leiden, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, Besorgnisse, unsere Bedürfnisse hingeben. Ja, Josef litt wegen der Sünde anderer, ganz sicher. Es war kein Spaß, in diesem kalten Kerker zu sitzen. Aber Gott wandte es trotzdem zum Guten. Jesus starb für unsere Sünden. Aber Gott wollte, dass dieser vernichtende Tod ein sichtbarer Beweis seiner Liebe für uns ist. Die Bibel sagt, Gott züchtigt die, die er liebt. Und wenn wir sündigen und Gott danach trachtet, uns von unseren Sünden abzubringen, indem er uns züchtigt, ja, das ist auch ein Akt seiner Liebe. Das ist auch ein Akt seiner Liebe. Gottes Gericht, ja seine Züchtigung, flieht aus seiner Liebe heraus. Man kann das nicht auseinander trennen. Das Gericht ist nicht etwas, das selbstständig irgendwo ist, das von seiner Liebe getrennt ist. Und wann immer wir eine schwere Zeit durchmachen und uns vielleicht wundern, ob Gott uns vergessen hat, vielleicht tun wir das von Zeit zu Zeit, dann sollten wir uns daran erinnern, dass seine Liebe zu uns vor 2000 Jahren auf diesem einen Hügel im Golgatha entschieden und bewiesen wurde. Unsere Umstände mögen momentlos aussehen. Ich kenne eure Umstände alle nicht genau. Natürlich, meine Arbeit, da erfährt man, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt bei den einen oder anderen. Ja, aber ich kenne nicht alle eure Prüfungen, alle eure Herausforderungen, aber wir alle haben sie. Ich habe sie, ihr habt sie, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Aber wenn diese Dinge uns vielleicht bedrücken, sollten wir uns an Golgatha erinnern, dass Jesus Christus kam, gab sein Leben für uns und ist auferstanden. Wir mögen vielleicht trostlos aussehen, aber Gott ist noch nicht zu Ende. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 11 schreibt Johannes Folgendes: Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und es gibt ein interessantes Wort, das Paulus in diesem Vers benutzt, das wir verstehen sollten. Das griechische Wort, das Johannes für sollen hier benutzt, bedeutet schulden, gebunden oder verpflichtet sein. Es bedeutet schulden, gebunden oder verpflichtet sein. Nochmals eine Frage. Nochmals, rein theoretisch. Ja, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden in Bonn, wir gehen jetzt raus, Zettel in Hand, und wir würden die Menschen hier in der Umgebung fragen, eine Gelegenheit geben, zu sagen, ja, sag mal, was sind die Top 10 Prioritäten in deinem Leben? Was sind die Top 10 Prioritäten in deinem Leben? Was meint ihr, sie sagen würden, diese Menschen sagen würden? Was meint ihr? Wo glaubt ihr, zum Beispiel, wo glaubt ihr, würde zusehen, dass andere Menschen Jesus als Herr und Erlöser annehmen und akzeptieren stehen? Auf wie viele Listen meint ihr, dass diese Priorität stehen würde? Nun, ich bin Optimist, aber ich bezweifle sehr, dass diese Priorität auf sehr viele Listen stünden würde. Aber ich weiß ganz genau, dass es auf Gottes Liste der wichtigsten Dinge steht, dass die Welt gerettet werden möge und eine lebensspendende Beziehung mit Jesus Christus, mit seinem Sohn, hat. Für viele Menschen um uns herum wird der einzige Jesus, den sie jemals vielleicht kennen werden, wir sein. Wir sein. Einige Menschen haben keine Absicht, jemals einen Fuß in einer Kirche, in einer Gemeinde zu setzen. Sie werden nicht zu uns kommen oder zu irgendeiner anderen Gemeinde. Und wenn diese Menschen dahin kommen sollten, Gnade zu verstehen, dann werden sie zuerst Gottes Gnade in unserem Leben sehen müssen. Menschen werden die Vergebung Gottes erfahren, wenn sie zuerst vergeben und von und unter uns erfahren und auch empfangen. Menschen werden Gottes Freude erst sehen, eingegraben auf unsere Gesichtern, wenn wir ein Lächeln tragen, auch wenn in unserem Leben die Umstände nicht immer sehr rosig sind und wir durch Schwierigkeiten gehen. Freunde, es gibt so viele Fehlinformationen über die Wesensart Gottes und seine Beziehung zu seiner Schöpfung, aber es gibt nichts, was für unser Leben, um es im vollsten Maße zu leben, wichtiger ist, als ein richtiges Verständnis von Gott zu haben. Wenn wir die Natur, wenn wir den Charakter Gottes übersehen oder falsch auslegen oder falsch darlegen, dann steht uns ganz sicher ein Leben voller Frustration bevor. Auf der anderen Seite, wenn wir das biblische Verständnis von Gott und seine Vorgehensweise, wie er mit seinem Volk umgeht, verstehen, dann gibt es absolut gar nichts, aber nichts, was uns vom Leben in der Fülle der Gnade, der Barmherzigkeit und Freude Jesu abhalten kann. Nichts. Nun, ich erinnere mich an meine Kindheit, als ich noch ein bisschen kleiner war. Die Menschen sind mit dem Glaube groß geworden, vielleicht auch ich damals, dass Gott so eine Art riesiger alter Mann ist. Megamann, ja, so ein riesiger alter Mann, ja, ein großer Gott, wir sind so klein und er ist super groß, ja. Und er lauert hinter jede Ecke, um einfach uns zu erwischen, wenn wir was Falsches machen. Oh, da habe ich dich wieder. Und ja, das ist so ein Bild, das bei einigen sich irgendwie etabliert hat. Viele Menschen leben in Furcht, in äußerster Verzweiflung wegen des Mangels an Verständnis bezüglich des Herzens Gottes. Viele dieser Menschen geben auf sogar in dem Bemühen, Gott zu dienen, weil sie fühlen, dass sie nie genug tun können, um Gott zu gefallen. Wir müssen tun, wir müssen machen, 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 tun, 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 tun. Mehr Punkte, Gott liebt mich, mehr Punkte, ja, es geht immer weiter und weiter und weiter, ein endloses Rennen und weiter und weiter. Und wie wissen wir, ob Gott uns überhaupt liebt? Habe ich genug gemacht? Ja, wir haben alle irgendwie diese Geschichte auch mal, glaube ich, mitgemacht. Ich habe sie mitgemacht zum Teil und es war sehr frustrierend, weil man ja wirklich nie wusste, habe ich wirklich genug Punkte gemacht oder nicht. Und dann gibt es eine andere Gruppe. Es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die überzeugt sind, dass Gott ja wie eine Art Großvater ist. Hat einen großen, riesenlangen Bart, ist sehr, sehr alt, ganz alt. Und er ist so eine Art Figur, ja wie der Großvater, der seinen Enkel immer auf dem Schoß schaukelt, ja, hin und her, immer wieder Schoß schaukelt hin und her. Egal, was die geschätzten Enkelkinder tun, ja, der Großvater lächelt einfach und sagt: Sind sie nicht süß? Oh, süß, süß, süß. Ja, großer alter Mann, ein Bart. Ja, das ist so auch ein Gottesbild. Ja, das hat sich auch manchmal etabliert bei der einen oder anderen. Und ich übertreibe ein bisschen, ihr versteht. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie von irgendjemandem Spaß ja, machen oder sowas über jemanden. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte zwischen den Zeilen. Aber Menschen, die dieses Verständnis von Gott haben, missverstehen in Wirklichkeit das Herz Gottes. Diese Menschen sind überzeugt, dass es wirklich keine Rolle spielt, was sie tun oder wie sie leben. Sie meinen, aufgrund seiner Liebe wird Gott einfach immer nur ein großväterliches Lächeln auf sein Gesicht tragen und uns auf den Kopf tätscheln. Guter Junge. Oh, bist nicht süß. Bist nicht süß. Ja, ja, immer nur, ja, schön. Oh, wie schön, wie lieb, ja. Nein, ich meine, Freunde, Gott sorgt sich viel mehr um uns, als uns nur auf den Kopf zu tätscheln und sagen, ja, guter Junge, lieber Junge, oh, süßer Junge. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr Substanz. Gott sorgt sich mehr um uns, als nur auf den Kopf zu tätscheln und uns zuzusehen, wie wir der Vergessenheit und der Zerstörung anheimfallen. Gottes Liebe geht weit über unser limitiertes Verständnis hinaus. Weit, weit hinaus. Die größten Theologen haben versucht, die Liebe Gottes zu ergründen und sie verständlich zu machen. Ja, der Aquinas und der Augustinus und alle anderen Uinuses, wie die alle hießen, ja, über die Jahrtausende, Jahrhunderte, immer wieder versucht, große Bücher geschrieben. Ja. Und einige von ihnen haben uns, ehrlich gesagt, mit ihren beredten und anschaulichen Definitionen der Liebe sogar sehr gut gedient, muss man sagen. Aber kein Theologe, egal wer das ist, kein Luther, kein Calvin, kein Zwingli, egal was er ist oder wer er ist, kein Theologe hat die unermessliche und die grenzenlose Liebe Gottes, die er über sein Volk ausgießt, voll erfasst. Das wird niemals und nimmer möglich sein. Gottes Liebe, die ist so groß, dass sie niemals in den Seiten eines Buches erhalten sein kann. Gottes Liebe ist so lebendig, dass kein Künstler, kein Michelangelo, kein Raphael, kein Leonardo da Vinci, ja, egal wer das gewesen ist, kein Künstler kann jemals die Größe der Liebe Gottes erfassen. Gottes Liebe ist so gewaltig, dass kein Gebäude, nicht der Kölner Dom, ja, nicht Notre Dame und nicht der Petersdom in Rom, und nicht mal Petersdom in Rom, egal wie kunstvoll diese Gebäude verziert sind, kein Gebäude kann jemals die Liebe Gottes enthalten, voll enthalten. Gottes Liebe ist so tief, dass das tiefste Meer nicht mehr wäre als ein kleiner Teich in einem riesigen Ozean, endlosen Ozean der Liebe. Gottes Liebe ist so weit, so breit, dass es keine Person auf der Erde gibt, und hier ist die gute Nachricht, egal wie gemein, egal wie gehasserfüllt, die außerhalb seiner Reichweite ist. Es gibt keine Menschen auf dieser Erde, die Gott nicht erreichen kann. Egal wie böse, egal wie hasserfüllt er sein mag. Und was über Gott noch erstaunlicher ist, besteht darin, dass diese Liebe Menschen angeboten wird, die sie nicht verdienen. Die ja nicht wert sind, um die Menschen, die eigentlich absolut nichts besitzen, was attraktiv oder beeindruckend vor Gott wäre. Charles Hutton Spurgeon sagte schon einmal, ich zitiere ihn, es war nicht möglich, dass irgendetwas im Menschen sich die Menschwerdung und das Leiden des Erlösers verdient hätte. Unsere Erlösung entspringt genauso wie unsere Erwählung der spontanen, aus Gott hervorkommenden Liebe. Und unsere Neugeburt, durch die wir tatsächliche Teilhaber der göttlichen Segnung in Jesus Christus werden, kam nicht von uns, auch nicht durch uns. Wir sind nicht bekehrt, weil wir bereits zu diesem Weg lehnten. Wir wurden auch nicht wiedergeboren, weil von Natur aus etwas Gutes in uns war, sondern wir verdanken unsere Neugeburt vollständig seiner starken Liebe, die er an uns wirksam wurde und uns vom Tod zum Leben, von der Finsternis ins Licht und von der Entfremdung unseres Sinnes und der Feindschaft unseres Geistes auf diesen wunderbaren Pfad des Lebens brachte, auf dem wir nun den Himmel entgegengehen. Als Gläubige, die an Christi Namen glauben, werden wir nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren. Die Summe und der Inhalt des Textes ist, und er meint hier natürlich den ersten Johannesbrief, die Summe und der Inhalt des Textes ist, dass Gottes Liebe, die aus ihm selbst entspringt, das alleinige Mittel war, um uns in den Zustand zu bringen, ihn zu lieben. Spurgeon verstand, vielleicht besser sogar als viele andere, die Tiefe von Gottes Liebe für seine Schöpfung. Spurgeon verstand, dass sogar unsere Entscheidung, uns an Gott zu wenden, die Gnade Gottes, die uns zu ihm selber hinbewegt, vorausgeht. Die Sünde hat uns so verdorben, den Kern unseres Seins so durchdrungen, dass wir sogar unfähig sind, aus eigener Kraft unser Leben Gott hinzugeben. Es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, die uns von uns wegbringt. Die uns von uns wegbringt, um sein Angesicht zu suchen. Es gibt keinen Ort. Es gibt keinen Ort, wo wir hingehen können, wo nicht Gottes stille, sanfte Stimme gegenwärtig ist, um in unser Ohr zu flüstern. Du bist mein und ich liebe dich. Du bist mein. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Es gibt keine Herausforderung oder keine Prüfung, egal wie groß sie sein mag, die wir jemals durchmachen oder durchmachen werden, die jemals Gottes tröstende Stimme zum Schweigen bringen kann, die uns wissen lässt, dass wir nicht alleine sind in diesem Universum oder auf dieser Welt. Gott ist unsere Stärke. Gott ist unser Trost für alle Zeiten und in allen Situationen, egal was passiert. Max Lucado, wir kommen langsam zum Ende der Predigt. Ich würde doch nicht bis Mitternacht predigen, ich habe Glück heute. Max Lucado erzählt eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte durchlesen kann. Ich kriege normalerweise einen Knoten, wenn ich die Geschichte lese. Ich habe es versucht 2-3 Mal und ich bin fast nie durchgekommen, aber ich werde es versuchen diesmal. Max Lucado erzählt eine wunderbare Geschichte eines jungen Mädchens mit Namen Christina, die es leid hatte, in ihrer armen Nachbarschaft aufzuwachsen. Und Lucado schreibt, Christinas Mutter Maria liebte sie mit ihrem ganzen Herzen. Aber ihre Liebe war nicht genug, um Christina zufriedenzustellen. Das ist eine wahre Geschichte, vergessen wir nicht hier. Im Verlangen, ihre arme brasilianische Nachbarschaft zu verlassen, wollte Christina die Welt sehen. Unzufrieden mit einem Zuhause, in dem sie nur eine Pritsche auf dem Boden hatten, eine Waschschüssel und einen Herd, der mit Holz gefeuert wurde, träumte sie von einem besseren Leben in einer Stadt. Eines Morgens schlich sie davon, was das Herz ihrer Mutter brach. Im Wissen, was das Straßenleben für ihre junge, attraktive Tochter bedeuten würde, machte sich Maria eilends auf den Weg, sie zu finden. Auf dem Weg zum Bus betrat sie einen Laden, um ein letztes für sie zu besorgen, Fotos. Sie saß in der Fotokabine, schloss den Vorhang und gab so viel, wie sie konnte, für Fotos aus. Mit ihrer Handtasche voll von kleinen Schwarz-Weiß-Fotos bestieg sie den nächsten Bus nach Rio de Janeiro. Maria wusste, dass Christina keine Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen. Und sie wusste auch, dass Christina zu halsstarrig war, um aufzugeben. Und wenn Stolz und Hunger zusammenkommen, wird ein Mensch Dinge tun, die davor undenkbar waren. Da sie dies wusste, begann Maria zu suchen. Bars, Toiletten, Nachtclubs, alle Plätze mit einem Ruf von Leuten auf der Straße und Prostituierten. Sie besuchte sie alle. Und an jedem Ort ließ sie ihr Passbild zurück. An einem Spiegel im Bad befestigt, oder an das schwarze Brett eines Hotels geheftet, an einen Eck der Telefonzelle befestigt. Und auf der Rückseite jedes Fotos hatte sie eine kleine Notiz geschrieben. Es dauerte nicht lange, bis sowohl das Geld als auch die Fotos ausgingen und Maria nach Hause traurig gehen musste. Die müde Mutter weinte, als der Bus die lange Rückreise in ihr kleines Dorf begann. Es war ein paar Wochen später, als die junge Christina die Hotelstiegen hinunterging. Ihr junges Gesicht war müde, ihre braunen Augen funkelten nicht länger mit Jugend, sondern zeugten von Leid und Angst. Ihr Lachen war zerbrochen. Ihre Träume waren zu Albträumen geworden. Einige tausend Male hatte sie danach verlangen, die unzähligen Betten gegen ihre sichere Pritsche auszutauschen. Aber das Dorf war in vieler Weise zu weit entfernt. Und als sie auf den untersten Stufen der Stiege ankam, bemerkten ihre Augen ein bekanntes Gesicht. Sie sah nochmals hin. Und dort auf dem Spiegel des Foyers befand sich ein ganz kleines Foto. Ein Foto ihrer Mutter. Christinas Augen brannten und ihr Hals schnürte sich zu, als sie den Raum durchschritt und das kleine Foto entfernte. Und auf der Rückseite war diese bezwingende Einladung. Was immer du getan hast, was immer aus dir geworden ist, es spielt keine Rolle. Bitte komm nach Hause. Bitte komm nach Hause. Und das tat sie. Und ich meine, Freunde, genauso wie Christinas Herz sich sehr, sehr weit von zu Hause weg hinausgewagt hatte, so haben sich leider in dieser Welt, in der wir leben, in der wir uns bewegen, viele Menschen von unserem himmlischen Vater auch entfernt. Viele, viele Menschen. Und heute mögen wir uns vielleicht wundern sogar, der eine oder andere, ich weiß es nicht, ich kenne eure Umstände nicht, aber vielleicht wundert sich der eine oder andere, auch hier in diesem Saal, ob wir selbst so weit gereist sind, dass wir jetzt außerhalb der Arme der Gnade Gottes sind. Aber ich bin hier, wenn ihr einer dieser Menschen sein solltet, ich bin hier, um euch zu sagen, es gibt keinen Ort, es gibt keinen Ort, egal wie weit, egal wie versteckt, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, den ihr oder ich, zu dem ich oder ihr gehen könntet, der außerhalb der Gnade Gottes ist. Kein Ort. Und Gott sagt heute auch zu uns, wenn wir vielleicht ein bisschen vom Weg abgekommen sind, komm nach Hause. Egal, was ihr getan habt. Egal, wo du jetzt bist. Komm nach Hause. Ich warte auf dich. Komm nach Hause. Es ist Gottes vollkommene Liebe, auf der wir uns verlassen. In guten Zeiten hebt uns seine Liebe hinauf, auf Höhen, die wir nie zuvor erlebt haben. Wir alle kennen ja diese gute Seite, diese positive Seite. In schweren Zeiten erhält uns seine Liebe, wenn wir glauben, dass wir nicht mehr weitergehen können. Gott trägt uns auf eine wunderbare Weise, auf seine Fittich in der Liebe, wie kein anderer Mensch oder Wesen uns jemals tragen könnte. So viel von dem, was wir heute über Gott hören, basiert auf einer Lass-die-guten-Zeiten-Rollen-Theologie. Was meine ich dabei? Ja, wir halten nach Gott in all den guten Zeiten Ausschau. Ja, solange die Dinge gut für uns laufen oder verlaufen, ja, ist Gott groß und wunderbar. Aber Gott, sollten wir nicht vergessen, kann tatsächlich am klarsten und manchmal sogar in den dunkelsten Stunden unseres Lebens gesehen werden. Gerade da, wo alles ziemlich düster und finster aussieht. Es gibt nichts, was das Licht so hell scheinen lässt wie die dunkelste Nacht. Corrie ten Boom lernte diese wertvollste Lektion von ihrer Schwester Betsy. während sie die fürchterlich leidvollen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges erlebte. Eine letzte Geschichte, die ich mit euch noch teilen möchte. Corrie schrieb: Ich habe Leute oft sagen hören, wie gut ist Gott. Wir beten, dass es bei unserem Gemeindepicknick nicht regnen würde. Und schaut euch das gute Wetter an. Hört sich das irgendwie, haben wir schon mal gemacht vielleicht auch, wir, ja, oder das Fest, ja. Guckt euch mal das schöne Wetter an. Ja, Gott hat unser Gebet gehört. Ist nichts Falsches daran. Ja, Gott ist gut, schrieb sie weiter, wenn er uns gutes Wetter gibt, wenn er uns gute Dinge gibt. Aber Gott war auch gut, als er zuließ, dass meine Schwester Betsy in einem deutschen Konzentrationslager vor meinen Augen verhungerte. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich dort sehr entmutigt war. Alles um uns herum war dunkel und es war dunkel in meinem Herzen. Ich erinnere mich, wie ich Betsy erzählte, dass ich gedacht hatte, Gott habe uns vergessen. Nein, Corrie, sagte Betsy, er hat uns nicht vergessen. Erinnere dich an sein Wort, so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine unerschütterliche Liebe gegenüber denen, die ihn fürchten. Corrie schloss mit den Worten, es ist ein Ozean von Gottes Liebe verfügbar, es gibt genug für jeden. Möge Gott dir gewähren, dass du niemals an dieser siegreichen Liebe zweifelst, wie immer die Umstände sein mögen. Dies, meine Freunde, dies ist die größte aller Lektionen für einen Nachfolger Jesu, die er sich zu Herzen nehmen kann. Es gibt nichts Größeres. Heute finden wir Lehrer und wir finden Buchautoren, die beschreiben, wie man glücklich sein, wie man eine glückliche Ehe haben, wie man Geld an der Börse machen kann, wie man gesunde Beziehungen haben kann, wie man alles haben kann, das, was sich vom Leben erwartet. Es ist nichts unbedingt Falsches daran, an diesen Dingen, nicht unbedingt an diese Botschaften, aber die Wahrheit ist, dass der Wert dieser Dinge zur Bedeutungslosigkeit verblasst gegenüber dem kostbaren Juwel des Verständnisses von Gottes Liebe für uns. Lass uns also in den nächsten 7 Tagen, die wir noch haben, diese Liebe feiern, diese Liebe zelebrieren. Und lass uns nach Hause kommen. Es ist schön, hier wieder mal sein zu dürfen. Und ich hoffe, wir werden uns weiter im Fest noch sehen.